Ja, ein Riesenthema. Und ich finde es einfach krass, dass es immer noch so ein Riesenthema ist und wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre oder Jahrzehnte so bleiben wird. Und das ist einfach heftig. Und das ist einfach, naja, in diesem Sinne wollten wir halt irgendwie
Genau.
so ein.
Nee, sehr gerne. Aber wir quatschen ja schon viel zu lange. Wir sind noch gar nicht angefangen mit dem
Ganz
Aufnehmen,
entspannt. Ich habe übrigens schon auf Record gedrückt. Das wird natürlich.
Wickertisch, der Startup-Podcast.
Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Wickeltisch Startup Podcast. In der heutigen Folge haben wir Melanie Wagenfort von BraU zu Gast und wir sprechen darüber, welche Rolle Daten bei der richtigen BH-Auswahl spielen, wie es das Gründerteam geschafft hat, trotz Zweifeln während Corona zu launchen, was kalkulierbare Risiken damit zu tun haben und wieso Melanie einen Business Angel dem klassischen Venture Capital vorzieht. Wenn das spannend für dich klingt, dann bleib gerne dran und wir wünschen viel Spaß mit der Folge.
Dann sage ich sowas wie: Hi und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Wickeltisch Podcast. Mit dir, liebe Melanie, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Jonas, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Und dann sind wir schon mittendrin. Und das ist der Wickeltisch Podcast, den ihr gerade hört. Melanie Wagenfort von BraU. Und wir sprechen heute über dich, über dein Unternehmen, über das, was dich so bewegt, das, was dahinter so passiert ist. Und ich bin ziemlich gespannt. Wir haben gerade schon das eine oder andere erörtert und starten einfach mal rein mit einer kleinen Vorstellung. Magst du dich einmal den Zuhörern da draußen vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also ich bin Melanie, ich lebe in Aachen seit 2 Jahren und ich bin die Gründerin von BraU. Und bei BraU geht es darum, dass wir den BH-Kauf digitalisieren und jeder Frau helfen möchten, in ganz kurzer Zeit online den perfekt passenden BH zu finden. Tatsächlich ist BraU ja nicht nur mein Beruf, das ist auch irgendwo mein Hobby. Ansonsten, vielleicht noch zu mir so als Person, treibe ich gerne Yoga oder mache ich gerne Yoga und bin gerne im Podcast tatsächlich, weil ich super gerne über BraU und über ja mein Business rede.
Ist doch perfekt. Also ich denke, das ist eine Steilvorlage für diese Folge. Das kann nur gut werden. Und von daher sind wir mal ganz schön eingestellt für das, was jetzt kommt. Im Endeffekt haben wir oder hast du irgendwann einen Punkt gehabt, an dem du für dich entschieden hast, hey, 0815 nenne ich es jetzt einfach mal. Dieses klassische, hey, ich mache mein Abi oder weiß ich nicht was, gehe dann studieren und arbeite danach die 40 Jahre. Das ist nicht das, was ich machen möchte. Weißt du noch, wann dieser Moment bei dir ungefähr war?
Tatsächlich war das bei mir ein sehr schleichender Prozess. Und auch wenn man sich das so in meinem Lebenslauf anschaut, bin ich auch in diese ganze Entrepreneurship-Schiene so richtig reingestolpert. Ich wollte eigentlich nie gründen, das war nie mein Ziel, das war nie mein Wunsch. Ich habe nach der Schule und nach Uni so eine ganz klassische Corporate-Karriere gemacht. Ne, war schön in Unternehmensberatung, jedes Jahr die Beförderung mitnehmen und so. Und ja, habe eigentlich gar nicht darauf mein Leben ausgerichtet, selbst zu gründen. Bei mir kam das wirklich aus der Leidenschaft für das Problem. Ich habe selbst das Problem gehabt, dass ich es super schwierig fand, BHs zu finden und mich das sehr belastet hat und ich dann angefangen habe, dann mit Freundinnen drüber zu sprechen und dann festgestellt habe, das ist total egal, was man für einen Körper hat. So gut wie jede Frau mag dieses Thema nicht. Mhm. Und da war dann, glaube ich, so mein Unternehmensberaterinnenherz geweckt und mein Unternehmerinnengeist, weil ich gemerkt habe, hey, das ist doch ein Produkt, das trägt so gut wie jede Frau jeden Tag. Sie mögen nicht dieses Produkt einzukaufen. Ja. Sie mögen es nicht tragen, tun es trotzdem. Wenn wir das besser hinkriegen, dann ist es ein gigantisches Potenzial. Und das hat mich einfach nicht losgelassen. Und ich habe dann sehr, sehr lange erstmal nur in meinem Kopf damit rumgespielt und überlegt, was kann man machen. Habe alles zu dem Thema gelesen und aufgesogen. Ich habe nähen gelernt, gelernt, wie man BHs Schnittmuster konstruiert und ganz viele Sachen gemacht, um einfach irgendwie zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich und warum ist das gerade so ein Problem. Und dann habe ich auch tatsächlich erstmal noch lange in Teilzeit gearbeitet, nebenbei ein bisschen versucht, an der Gründung zu arbeiten und bin da die ersten Schritte gegangen. Deswegen war das ein super schleichender Prozess, bis ich mal gesagt habe, doch, ich will das wirklich machen und ich tue das jetzt auch.
Wie hat sich das dann gestaltet? Du hast dann einfach gesagt, okay, ne, Teilzeit weitergearbeitet und die Gründung, sage ich mal, vorangetrieben, das Thema vorangetrieben, gelernt, dich fortgebildet ja irgendwo auch, wie alles funktioniert und wie das zusammenhängt. Und dann kam dieser Moment, wo du diesen Absprung gemacht hast und gesagt hast, so jetzt gehe ich fulltime rein. Was war das für ein Gefühl?
Das war eigentlich ein sehr seltsames Gefühl, weil auf der einen Seite war das sehr befreiend, weil ganz klar, ein Unternehmen gründen ist unglaublich viel Arbeit und braucht unglaublich viel Herzblut auch. Das funktioniert meines Erachtens nach nicht neben einem ernstzunehmenden Job. Klar, man kann mal ein Freelance-Projekt machen oder mal ein paar Stunden irgendwo arbeiten, das geht, aber nicht neben einem ernstzunehmenden Job, das klappt einfach nicht. Deswegen war das unglaublich befreiend. Gleichzeitig war es auch unglaublich beängstigend, weil man natürlich nicht mehr diese Sicherheit hat, dass jeden Monat Geld aufs Konto kommt und man versichert ist. Und ja, das waren sehr gemischte Gefühle tatsächlich. Und ich glaube, sonst würde ich auch hier nicht mehr sitzen, hat dann aber letztendlich auch die Freude überwogen. Und man wächst dann ja auch in seine Aufgaben rein. Also man merkt dann auch, hey, es gibt auch andere Förderprogramme, man kann sich auf andere Art und Weisen finanzieren. Das kalte Wasser ist meistens gar nicht mal so kalt, wenn man einmal anfängt darin zu schwimmen.
Würdest du dich denn selber als einen Typen beschreiben, der risikofreudig ist, der sowas auch, sag ich mal, leichter macht, als es jetzt vielleicht jemand anderes, eine andere Person machen würde?
Das ist eine gute Frage. Ich würde mich eher nicht als risikofreudig bezeichnen. Ich gehe kalkulierte Risiken ein. Ja. Ich denke da lange drüber nach. Und ich glaube, viele Risiken bewerte ich anders. Weil die Frage, die ich mir auch gestellt habe, gerade als es darum ging, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Was wird die 80-jährige Melanie, die im Schaukelstuhl sitzt, denken über die jüngere Version meiner selbst, wenn sie sich jetzt nicht traut? Ne? Und es ist auch, man braucht auch viel Mut, einen Traum zu haben und dem nicht zu folgen. Weil man sich dann immer fragen wird, was wäre gewesen, wenn? Ja. Und ich glaube, das ist eine andere Art von Mut, die man dafür braucht. Und das ist auch keine leichte Entscheidung. Das wird immer so lapidar abgetan mit, ja, die haben sich dann halt nicht getraut. Aber das ist auch eine bewusste Entscheidung, dort nicht seinem Traum zu folgen. Und dafür braucht man auch eine gewisse Art von Mut. Und ich bin halt eher das vermeintlich größere Risiko eingegangen, zu sagen, raus aus dem Job, raus aus der Sicherheit, rein ins Unternehmertum. Und das ist einfach nur eine andere Art von Mut oder von Risikofreude, die man dafür braucht. Jeder Lebensentwurf birgt Risiken. Sie werden einfach nur in unserer Gesellschaft ganz anders bewertet.
Das finde ich eine richtig schöne Aussage, muss ich sagen. Dass man da auch einfach mal den Blick in die andere Richtung sozusagen schwenkt und sagt, dass es da auch Risiken gibt. Die gibt es nicht nur im Unternehmertum, die gibt es eigentlich überall.
Ja, natürlich.
Und da muss man halt einfach so oder so mit umgehen lernen. Finde ich schön. Dann warst du auf einmal im Unternehmertum. So, dann standst du auf einmal da. Hey Leute, hier bin ich, los geht's. Oder wie genau war das dann? Was hast du als nächstes gemacht? Was waren die ersten Steps?
Also tatsächlich war zu dem Zeitpunkt schon relativ viel Vorarbeit geleistet, weil ich, wie gesagt, relativ lange auch in Teilzeit schon an BH-Ideen gearbeitet habe. Und da ging es dann eigentlich sehr konkret los mit, okay, wir haben jetzt irgendwie hier schon so einen halbwegs validierten Prototypen. Wie kriegen wir das in ein MVP-Stadium? Wie bauen wir unsere Reichweite auf?
Warst du da alleine?
Nee, damals waren wir ein zweiköpfiges Team.
Okay. Das heißt, ihr habt das zu zweit dann aufgezogen. Was war da so die Aufgabenteilung bei euch im Team oder habt ihr beide dasselbe gemacht?
Es war tatsächlich relativ stark überlappend, weil in dem damaligen Team, mittlerweile ist die Teamkonstruktion ein bisschen anders, da war es von den Hard Skills her tatsächlich relativ stark überlappend. Allerdings war die Herangehensweise, weil wir sehr unterschiedliche Persönlichkeiten haben, war die sehr unterschiedlich. Deswegen hat sich das super ergänzt. Ja. Mittlerweile habe ich einen anderen Co-Founder und da haben wir eine super strikte Aufgabenteilung tatsächlich, weil er ist Full-Stack-Developer, hat seit 20 Jahren Softwareentwicklung gemacht. Ja. Ich kann nicht selbst programmieren. Ich kann ganz gut Code lesen mittlerweile, aber ich kann es nicht selbst umsetzen. Deswegen sind die ganzen Business-Themen bei mir, insbesondere auch so diese repräsentative Arbeit über Brayu, wie halt Podcasts, Presse und ähnliches. Das liegt alles bei mir und er kümmert sich darum, dass es dann auch hinten raus wirklich funktioniert.
Das ist doch eine sehr, sehr sinnvolle und sehr, sehr schöne Aufgabenteilung. Mit dem Code lesen bist du mir tatsächlich auch um einiges voraus. Ich habe nämlich echt gar keine Ahnung davon, will ich aber noch lernen. Ich will da noch ein bisschen so reinwachsen, aber ich glaube, das kommt irgendwie mit der Zeit, wenn man sich mit dem Thema einfach auseinandersetzt, oder?
Ja, also das kommt einfach, wenn man es einfach machen muss, dann sucht man vielleicht einen Fehler und man versteht nicht, ach, warum kommt da nicht das richtige Ergebnis raus, das müsste doch das und das rauskommen und dann ist es tatsächlich alles gar nicht mal so schwierig und so kompliziert, weil ganz vieles kann man sich einfach logisch ableiten, wenn man irgendwie Englisch spricht und ein bisschen diesen Syntax dahinter versteht, plus ich lese ja jetzt keinen Code über irgendwelche Softwarelösungen, die ich nicht kenne.
Ja.
Lese ja unseren eigenen. Und ich weiß ja genau, wie das Produkt funktioniert. Ich habe es ja mitentwickelt. Von daher ist es dann, glaube ich, auch ein bisschen einfacher und so der etwas softere Einstieg, sag ich mal, in diese ganze Tech-Welt. Ich habe allerdings auch so ein paar so Wochenendkurse mal gemacht, so einfach um ein bisschen mehr zu verstehen, ich auch einfach nicht immer möchte, dass immer nur mein Mitgründer die technischen Fragen beantworten kann. Ich will das auch können und verstehen.
Ich will das auch können.
Genau.
Nein, finde ich super. Okay, das heißt also, wir sind gerade, lass mich mal kurz überlegen oder beziehungsweise helf mir nochmal auf die Sprünge, zeitlich gesehen, wo sind wir gerade? Du hast den Punkt gehabt, wo du dann, sag mal schnell, gesagt hast, okay, ich mache das jetzt, Teilzeitjob weg,
genau.
Fulltime rein. Wo sind wir dann gerade?
Ja, da sind wir Ende 2019.
Ende 2019, okay. Dann fing die Reise Brayu an, beziehungsweise klar, die Vorarbeit. Ich dränge das die ganze Zeit so weg, aber das ist ja schon einiges an Vorarbeit gewesen. Dann fing sie aber Fulltime an.
Richtig.
So können wir es auf jeden Fall sagen. Und es ging weiter. Was waren so auf deinem Weg ab dort so vielleicht so ein paar Meilensteine, vielleicht so ein paar Events, an die du dich jetzt, wenn du so drüber nachdenkst, noch erinnerst, wo einfach etwas passiert oder Sachen passiert sind, die dich nach vorne gebracht haben, die das Unternehmen auch vielleicht nach vorne gebracht haben?
Also ich glaube, eins der wichtigsten internen Meilensteine war, als wir so die erste Runde mit Testerinnen gemacht haben, die unser Produkt getestet haben und wir gemerkt haben, boah krass, das funktioniert wirklich. Tatsächlich bis zu diesem Zeitpunkt haben wir das, also schon natürlich selber dran geglaubt, klar, sonst wird man sich umsetzen, aber wenn man dann das nochmal so schwarz auf weiß sieht in den Zahlen und in dem Feedback, so krass, das funktioniert,
ja. Das
ist ein ganz besonderer Moment und tatsächlich ist es auch heute noch so, dass ich mir regelmäßig die Kundinnen-Feedbacks anschaue, sowohl von Testerinnen als auch mittlerweile jetzt von echten Kunden und Kundinnen das macht einfach irgendwie was mit einem, wenn man dann liest, boah, ich habe jetzt durch euch meinen Traum-BH gefunden und ich fühle mich viel wohler jeden Tag in meiner Haut. Es gibt kein besseres Lob, als sowas zu lesen.
Ja.
Und das, also als wir das so die ersten Male gelesen haben und gemerkt haben, was können wir auch mit so einem vermeintlich oberflächlichen Lifestyle-Produkt für einen Impact haben auf die Lebensqualität von vielen Frauen jeden Tag, das ist richtig cool. Und ich glaube, so der zweite richtig große Meilenstein war dann der Launch. Das war im Ende April 2020. Schön, gerade nachdem Corona angefangen hat. Da waren wir auch, glaube ich, ein bisschen naiv und sehr optimistisch, dass es trotzdem wo alles irgendwie funktioniert. Hat es ja letztendlich auch.
Ja.
Aber das war schon eine sehr schwierige Zeit.
War das denn, dass ihr quasi den Launch und alles schon geplant hattet, dann quasi loslegen wolltet und Corona kam dann quasi rein und hat euch das sozusagen wirklich umgeworfen oder war das mehr so etwas, wo ihr dann gesagt habt, so ja, das kommt, das ist da, das kriegen wir alles hin, das wird, weil ihr seid ja relativ stark online aufgestellt, es ist ja gar nicht so viel Face-to-Face oder sowas, oder?
Nee, also wir sind komplett online, von daher hat uns irgendwo Corona auch mit in die Karten gespielt. Nichtsdestotrotz, wenn man sich jetzt nochmal so an den Anfang oder ins Frühjahr 2020 zurückerinnert, da war so viel Unsicherheit im Markt. Konsumenten waren super, super, super verunsichert. Da wurde nicht eingekauft. Da hatten die Leute auch woanders ihren Kopf stehen und nicht nach Online-Shopping. Und das hat uns natürlich auch mit beeinträchtigt. Plus, damals haben wir so die allerersten Gespräche mit Investoren und Investorinnen geführt. Und die waren dann, als Corona wirklich kam, so Ende Februar, Anfang März 2020, da waren die sehr schnell vorbei, weil dort einfach zu viel Unsicherheit im Markt war. Man nicht wusste, wie entwickelt sich das weiter. Und dass unser Plan, quasi einen Launch zu machen und dann sehr schnell Geld einzusammeln, der hat dann nicht mehr funktioniert, sondern da mussten wir umsatteln auf, okay, wir launchen und wir gehen davon aus, dass wir noch mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr, vielleicht noch länger, bootstrappen müssen. Das hat uns da schon so ein bisschen umgeworfen. Und tatsächlich haben uns auch ganz viele Leute empfohlen, einfach auf dem fertigen Produkt zu sitzen und nicht an den Markt zu gehen und halt zu warten, bis der Konsumindex ein bisschen besser ist und Leute wieder in Konsumlaune sind.
Was hast du dir dabei gedacht, als du das gehört hast?
Ich habe mir gedacht, ja, du sitzt ja nicht auf dem fertigen Produkt und verdienst damit kein Geld und kannst nicht validieren, ob es ankommt. Natürlich gehe ich damit raus. Also ich habe natürlich darüber nachgedacht, ist das gerade sinnvolles Feedback und würde das jetzt zu uns passen, jetzt einfach 3 Monate zu warten? Was würde ich in diesen 3 Monaten machen? Kann ich jetzt überhaupt noch was tun, wo ich das Unternehmen wirklich mit weiterbringe, ohne dass ich mir jetzt so richtig echtes Marktfeedback einhole? Und dann war ziemlich schnell klar, dass nein, wir warten jetzt natürlich nicht, sondern jetzt geht's los und natürlich hauen wir dieses Produkt auf den Markt und gucken, was dann passiert.
Und was ist passiert?
Ja, es ist tatsächlich ziemlich gut angekommen. Wir hatten auch tatsächlich relativ schnell sehr viel Presse, was super cool war. Weil, das ist auch wieder, glaube ich, so ein sehr magischer Moment, wenn man so zum ersten Mal über sein eigenes Unternehmen in so einem größeren Medium liest und andere halt davon begeistert sind. Und ja, wir halt auch super viele begeisterte Kundinnen und Kunden hatten, die gesagt haben, boah, wie cool. Und ihr seid ja gerade jetzt am Anfang. Wie cool ist denn das bitte in 2-3 Jahren, wenn ihr viel weiter seid und euer Produkt noch besser entwickeln konntet?
Ja.
Und ja, es hat eine Menge Spaß gemacht.
Gibt es eigentlich was Vergleichbares am Markt? Gibt es Firmen, die etwas Ähnliches anbieten wie ihr?
Jein. Also tatsächlich ist eigentlich unsere Hauptkonkurrenz Der stationäre Einzelhandel.
Tatsächlich?
Tatsächlich, ja. Natürlich sind das andere, also andere Nutzerprofile oder andere Kundenprofile, die stationär kaufen versus online. Mhm. Aber wenn man schaut, wo bekomme ich eine richtig gute Beratung für BH-Kaufberatung, dann ist das meistens in inhabergeführten kleinen Dessous-Läden, die super gut sortiert sind, ja, wo man richtige Fachverkäuferin hat. Da kriegst du die beste Beratung. Ansonsten in der Online-Welt gibt es 1, 2 Startups, die allerdings nicht in Deutschland sitzen, die was Ähnliches probieren. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen Ansatz, den jetzt auch schon mal größere Marken oder größere Händler umgesetzt haben, um zu versuchen, wegzugehen von klassischen Maßtabellen hin zu einem interaktiveren Tool. Aber so auf dem Level, wo wir das machen, macht das aktuell niemand.
Ja, ja. Finde ich beeindruckend, ehrlich gesagt. Nur um das nochmal klar zu haben, wenn ich mir jetzt einen BH bei euch konfiguriere und bestellen möchte, also ich als weiblich, ist es dann... Wie läuft das dann ab? Klicke ich mir dann quasi so die einzelnen Spezifikationen, messe ich mich selber ab und trage die Werte ein oder wie genau funktioniert das? Vielleicht so ein kleine Zusammenfassung, wenn man das überhaupt klein zusammenfassen kann.
Doch, das kann man super kurz zusammenfassen. Denn tatsächlich ist es bei uns so, man geht auf die Website, man klickt auf das sogenannte Fit-Quiz und im Fit-Quiz füllt man Fragen aus und beantwortet Fragen zu seinem aktuellen Lieblings-BH, wie zum Beispiel, welche Marke, welche Größe hat der und wie sitzt der? Da gehen wir ganz, ganz stark ins Detail und fragen wie, rutschen die Träger, rutscht das Unterbrustband hoch, schneidet das ein und ähnliches. Dann gibt es noch ein Set an Fragen, wo wir die Frau anhand von verschiedenen Illustrationen ihre Brustform auswählen lassen und diese ganzen Angaben analysieren wir anhand von unseren eigenen Dimensionen und matchen das mit über 15.000 BHs aus unserer Datenbank. Und genau diese BHs können dann auch bei uns gekauft werden. Das heißt, wir sind keine eigene Marke, kein eigener Hersteller, sondern wir sind eine Art Vermittlungsplattform, die ganz, ganz viele verschiedene Partner hat und die besten BHs aus dem ganzen Angebot am deutschen Unterwäschemarkt für die Kundin bündelt, heraussucht, analysiert, was brauchst du, was möchtest du haben und dann genau sagt, hier, diese 10 Sachen, die passen zu dir. Davon kannst du dir aussuchen, was eigentlich für dich das ist, was du am hübschesten findest, wo es dann gar nicht mehr unbedingt um die Passform geht, weil wir das im Vorfeld gecheckt haben, ja, dass es passen wird.
Das heißt dann wirklich nur noch auf das Aussehen, auf das Design, nicht jetzt einfach mal zu achten und dann gar nicht mehr so sehr zu sehen. Oder ich kann es mir natürlich nur vorstellen, aber diesen Gedanken im Kopf zu haben, was ist, wenn der nicht passt und genau, was ist, wenn der wieder so ist wie der eine, den ich letztens hatte, ja, oder keine was.
Okay, ja. Es ist so ein bisschen so, als wenn du was machen würdest im Internet und nachher werden dir nur Schuhe angezeigt und du weißt, jeder Schuh ist bequem.
Voll geil.
Genau, das machen wir halt für BHs. Ist tatsächlich ein super Beispiel, weil wenn man unbequeme Schuhe trägt, nervt das ja auch den ganzen Tag.
Ja, absolut.
Das nervt tierisch und mit einem unbequemen BH ist das ganz genauso, weil man dann immer irgendwie so an sich rumzuppelt oder dann rutscht irgendwo was raus oder so ein Träger rutscht und es stört den ganzen Tag.
Ja, also ich kann es mir logischerweise nur vorstellen, aber ich stelle es mir nervig vor. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich finde die Idee sowieso, muss ich sagen, gut.
Das freut mich.
Okay, gut. Wir haben im Prinzip jetzt so ein bisschen erörtert, so okay, wie hat das Ganze gestartet? Wie hat sich so die erste Zeit gestaltet? Jetzt waren wir gerade an dem Punkt, dass ihr gesagt habt, trotz Corona, wir gehen raus, wir bringen das Ganze, wir launchen und gehen damit halt logischerweise wieder, wie vorhin kurz angesprochen, ein kalkuliertes Risiko ein, um halt wo man halt auch nicht genau weiß, wie es am Ende ausgeht. In dem Fall ist es gut angekommen. Das erste Feedback, was ihr bekommen habt, war dementsprechend, wie ihr euch das gewünscht habt, gehe ich jetzt mal von aus. Und das war für euch ja dann die Bestätigung, so hey, es hat funktioniert und so kann es weitergehen. Und wenn du quasi diesen Gedanken hast, hey, das funktioniert, das können wir vergrößern, was ist in deinem Kopf dann abgegangen? Was hast du gesagt? Was sind die nächsten Punkte, an denen wir ansetzen müssen? Wie geht's weiter?
Wir hatten tatsächlich eigentlich schon im Vorfeld den Fahrplan ganz klar
komplett
gemacht.
Ausgeplant.
Ja, was heißt komplett ausgeplant? Aber uns war ziemlich klar, wir werfen das Produkt auf den Markt, wir gucken, wie das ankommt. Und dann müssen wir natürlich zusehen, Nutzerinnen drauf zu kriegen, Traction zu kriegen. Traction im Sinne von Umsatz, aber auch Nutzer, aber auch zum Beispiel Presse ist durchaus relevante Traction, um dann im nächsten Schritt in Fundraising-Prozess zu gehen, weil uns von Anfang an klar war, wir kriegen dieses Produkt nur groß und wir können nur viele Frauen erreichen und ihnen helfen, besser passende BHs zu finden, wenn wir dann noch externes Kapital mit reinholen. Also war dann erstmal der Fokus so, ich würde sagen, die ersten 5, 6 Monate nach Launch, die Zahlen so hinzukriegen, dass da von Investoren und Investorinnen begeistert sein werden.
Auf was achtet man? Also ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen muss. ich habe ein Unternehmen und das produziert Umsatz. So, das macht Umsatz, das hat einen gewissen Wert, den man ja irgendwie dem Ganzen zumessen kann. Ist es das am Ende des Tages, wo man dann, wenn man dann sagt, ich will jetzt vielleicht von extern Kapital reinholen, wo man dann wirklich sagen muss, wo man dann wirklich hingeht und sagt, wir müssen den Umsatz steigern, wir müssen gewisse KPIs erfüllen, um attraktiv zu werden?
Ja, also tatsächlich Umsatz ist ein wichtiges Merkmal, aber nicht das einzige und nicht das wichtigste. Mhm. Es gibt ja auch super viele Startups, die schon mehrere Funding-Runden gemacht haben und immer noch keinen Cent eingenommen haben. Ja. Ich glaube, es geht darum, dass man einfach zeigt, dass diese Produktvision und diese Unternehmensvision, die man da hat, dass die richtig, richtig groß werden kann und wirklich was bewegen wird. Dass dort ein Wert kreiert wird, der auch über den reinen Umsatz hinausgeht zum Teil. Das ist zum Beispiel bei unserem Geschäftsmodell ganz wichtig, weil es nicht nur darum geht, jetzt BHs zu verkaufen, sondern wir sind halt auch ein datengetriebenes Geschäftsmodell. Also geht es auch darum, Daten zu sammeln und daraus wieder bessere Produkte zu machen. Ja. Sei das ein B2B-Produkt oder sei das auch bessere Produkte für Endkunden. Und es geht einfach darum, dass man zeigt, dass dort eine Vision da ist und dass die erreichbar ist. Und klar, wenn man die ersten 1.000, 10.000, 50.000 Euro Umsatz gemacht hat, dann ist es leichter, das zu zeigen, dass es wirklich funktioniert und dass da eine Nachfrage im Markt besteht. Ich glaube, das ist aber nicht das Einzige. Mhm. Das Team muss passen. Team ist super, 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 super wichtig, damit man dann auch in so einen Fundraising-Prozess irgendwie reingehen kann.
Bei wie vielen Leuten seid ihr jetzt gerade?
Wir sind zu zweit im Gründungsteam.
Ihr seid zu zweit im Gründungsteam, hast du eben kurz gesagt. Ihr seid im Prinzip jetzt quasi so aufgeteilt, dass ihr sagt, das hast du eben auch kurz angesprochen, du mehr für dieses Thema, also Software Full-Stack Developer hast du, glaube ich, gesagt.
Genau.
Also komplett das Thema, wie funktioniert die Plattform, wie funktioniert das, was wir im Prinzip auch irgendwo anbieten als unser Produkt in dem Sinne. Und aus deiner Sicht mehr dieser Bereich, wie stellen wir das Ganze dar und im Bereich PR vor allen Dingen auch und generell halt das ganze Marke und das ganze Thema nach außen zu tragen. Und Das ist im Endeffekt dann so, dass du im Prinzip hingehst und sagst, okay, wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo ihr darüber nachgedacht habt, das Thema Finanzierung, externes Kapital etc. pp., wo du ja dann hingehen musstest und eben halt potenzielle Interessenten finden musstest, beziehungsweise dann wahrscheinlich gesagt hast, okay, wir brauchen Kapital von irgendjemandem. Wen gibt es denn eigentlich, der uns theoretisch Kapital geben würde? Nur mal für die Zuhörer, die jetzt vielleicht an einem ähnlichen Punkt sind oder die vielleicht irgendwann in absehbarer Zeit an einem ähnlichen Punkt sein könnten. Wie geht man an sowas ran? Geht man einfach ins Internet und googelt mal KfW-Bank, ähnliche Institute oder sowas? Oder was genau passiert?
Also ich kann jetzt so sagen, wie ich es gemacht habe.
Ja, selbstverständlich,
hab, ob das
klar.
Dann nachher so der erfolgreichste Weg ist. Ich glaube, das wird man dann irgendwann in den nächsten Jahren hoffentlich sehen. Aber ich bin ganz stark über mein eigenes Netzwerk gegangen und habe mir angeschaut, okay, wen kenne ich, für wen könnte das spannend sein und wen kenne ich, was potenzielle Multiplikatoren sind. Also Menschen, die mir Türen öffnen können oder Menschen, wenn ich die motivieren kann, an der einen oder anderen Stelle meinen Namen oder den Namen von Brayu zu droppen, dass uns das Türen öffnet. Also das war mein erster Antritt, erstmal über mein eigenes Netzwerk zu gehen. Ansonsten habe ich mich viel umgeschaut, was gibt es für Events und Veranstaltungen, wo kann ich pitchen, wo bekomme ich eine Bühne, was Corona-bedingt zuerst so ein bisschen schwierig war, aber tatsächlich, ich würde sagen, so ab der zweiten Jahreshälfte in 2020, waren dann auch alle Events einfach online und remote und dann war es eigentlich sogar fast einfacher und besser, weil man nicht immer rumreisen musste, um einen 10-Minuten-Pitch zu halten und man konnte es einfach aus dem Wohnzimmer heraus machen, also muss man auch ganz klar sagen. Ja, und das waren tatsächlich, waren und sind so die Strategien, die ich verfolge, also Events, Netzwerk.
Ja.
Klar, es gibt auch 300.000 Listen mit hier die 300 wichtigsten VCs in Europa.
Ja.
Sowas habe ich mir weniger angeschaut, weil ich wirklich geschaut habe, wen kenne ich und wo können die mir helfen, die passenden Leute zu finden. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, sich zu überlegen, was ist eigentlich mein Wunschinvestor oder meine Wunschinvestorin.
Okay, ja.
Und für uns sind und waren das zum Beispiel Business Angels. Deswegen sind auch diese ganzen Events, wo hauptsächlich Venture Capital Firmen sind, erstmal für mich nicht so relevant gewesen.
Ja, ja,
weil ich
ja
ganz klar gesagt habe, ich will Angels reinkriegen für die erste Runde. Ich will Leute haben, die auch irgendwie mehr mitbringen als nur Geld, sondern die auch mir helfen, dieses Unternehmen richtig gut aufzubauen, die Erfahrung haben, die ich fragen kann, wenn es richtig schwierig ist,
ja,
die mich da auch auf eine andere Art und Weise unterstützen, als die nur mit der Geldüberweisung.
Ihr eigenes Netzwerk noch irgendwo mit rein.
Total.
Also
total.
Ich glaube, gerade dann, wenn man sich wirklich aktiv für Business Angels entscheidet, kommt dieser Punkt, den du gerade eben angesprochen hattest, wie sieht mein Wunschinvestor im Endeffekt aus, noch viel mehr zum Tragen, weil Business Angel ist ja nicht gleich Business Angel, auch wenn jemand ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat, unterscheiden sich Branche, unterscheiden sich Herangehensweise und keine Ahnung, was ja immer noch unter Umständen gewaltig voneinander. Kann ich mir voll und ganz vorstellen, aber es ist sehr, sehr spannend, sehr, 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 sehr spannend. Wenn du dir jetzt vorstellst, du euer Ziel und das, was ihr mit Braiu ja eigentlich anstrebt, ist es ja, was ist es eigentlich? Was ist es eigentlich, was ihr mit Braiu anstrebt? Was ist so die große Vision hinter dem Ganzen?
Also so die ganz große Vision ist für mich, dass Frauen in 5 Jahren, wenn sie Retail Therapy machen müssen, also wenn sie einfach nur einkaufen gehen, weil es ihnen schlecht geht, dass sie keine Handtaschen mehr kaufen, sondern BHs. Ich möchte, dass es so viel Spaß macht, BHs zu kaufen und zu tragen, dass das einfach so das Belohnungsgut wird. Das, was jetzt Handtaschen oder Schuhe oder Make-up ist, das sollen BHs werden. Das ist so mein Endgoal. Und jetzt mehr in so einem Business Sense ausgedrückt, ist ganz klar das Ziel, es soll für jede Frau ganz gleich, was sie für eine Körperproportion hat, einfach sein, online was zu finden, ja, was perfekt zu ihr passt.
Ja, auf jeden Fall. Also hat mich gerade, ich wollte es einfach nur noch mal kurz gehört, einen Teil davon hast du ja vorhin auch schon kurz angesprochen, genau. Aber einfach noch mal so auf den Punkt gebracht. Und diese Vision ist ja irgendwo so eine Art, ich nenne es mal Polarstern, so ein bisschen das, wo man so hinblickt und wo man so das Daily Business so irgendwo dran ausrichtet und versucht, darauf anzupassen. Wie präsent ist dir das in deiner täglichen Arbeit? Ist es etwas, wo du, wenn du morgens ins Büro reinkommst, sagst, das ist die Vision, let's go? Oder ist es mehr so, dass du vom Typ, wie soll man das beschreiben? Ich bin zum Beispiel jemand, ich stürze mich einfach rein und dann arbeite ich so, zack, 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 ohne groß darüber nachzudenken, wo ich jetzt gerade eigentlich hinschaue. Das mache ich viel zu selten, sollte ich viel öfter machen. Aber irgendwie kriege ich das nicht so gemanagt. Wie geht es dir dabei?
Es ist tatsächlich unterschiedlich. Meistens ist es sehr, sehr, sehr präsent tatsächlich. Aber natürlich habe ich auch Tage, wo ich einfach einen super vollen Terminkalender habe, ja, ein Meeting nach dem nächsten und dann nicht ständig über das Endziel quasi nachdenke, weil da dann einfach nicht die Zeit im Alltag für da ist. Insgesamt ist es aber schon super präsent, weil wir auch einfach noch in einer Phase sind, wo wir haben ein gutes Fundament gelegt, wir machen Umsätze in einem B2C-Geschäftsmodell. Wir sind aber auch immer noch am Testen, sind wir nicht vielleicht doch eher eine Firma, die in den B2B-Bereich geht, oder machen wir vielleicht beides langfristig? Also da gibt es immer noch wieder Überlegungen, wie richten wir uns aus und wie müssen wir dementsprechend auch unsere Technologie und die Produkte, die wir daraus entwickeln, wie müssen wir die aufstellen? Das ist eine kontinuierliche Diskussion, die wir haben, also bei uns als Mitgründungsteam, aber auch ja mit Leuten, die uns beraten. Und klar, wenn man die Vision hat, ich möchte, dass jede Frau einfach online ein BH finden kann, ja, sagt das nicht, dass das auf unserer Website stattfinden muss. Deswegen ist das schon was ständig in Diskussion ist, mhm, und was da sehr präsent ist.
Ja. Ist das, also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, du hast diese Vision, du hast dieses Ziel und es ist halt einfach für dich Stück für Stück, siehst du ja wirklich, wie es Tag für Tag eigentlich immer weiter in Richtung dieser Vision geht, wie es einfach sich immer mehr formt, immer mehr Gestalt annimmt. Und ich persönlich habe es noch nicht in der Form, noch nie in der Form so groß gegründet, dass ich jetzt sagen könnte, okay, es ist wirklich ein Geschäft, was Umsatz produziert, was wirklich wächst. Was wir im Podcast machen, ist vergleichbar auf jeden Fall, aber wir haben kein Geschäftsmodell in dem Sinne, wo wir großen Umsatz anpeilen, sondern es geht mehr in eine andere Richtung. Aber wenn man sieht, man sitzt oder man ist quasi an diesem Punkt, wo man sieht, okay, es läuft vielleicht noch ein bisschen nicht zu langsam, aber es läuft noch nicht so enorm, wie es halt sein müsste. Und man weiß, aber man kann aktiv was daran gestalten. Man kann das aktiv verändern. Wo setzt man quasi die Prioritäten oder wie setzt du Prioritäten? Weil es müssen ja wirklich Dutzende Aufgaben sein, die theoretisch existieren. Dutzende Sachen, die gleichzeitig irgendwo relevant sein könnten, aber es eigentlich nicht sind, weil wir haben am Ende des Tages alle nur 24 Stunden. Von denen schlafen wir nochmal so im Schnitt 8. Und den Rest der Zeit will man jetzt auch nicht nur mit Arbeiten verbringen, sondern vielleicht auch nochmal zwischendurch was anderes machen. Wie setzt du deine Prioritäten und wann sagst du, das ist jetzt das Nächste, was ich angehen sollte?
Also die Hauptprioritäten, die richten sich immer ganz klar danach, was braucht das Business, um auf die nächste Stufe zu kommen. Mhm. Bei uns ist es im Moment, wir müssen eine Funding-Runde abschließen, damit wir Brayou auf die nächste Stufe bringen können, weil wir brauchen externes Kapital, um signifikant zu wachsen. Und wir müssen signifikant wachsen, damit wir schneller zu unserem Ziel kommen, weil das auf einem gebootstrappten Weg bei unserem Geschäftsmodell einfach sehr, sehr schwierig ist. Von daher ist das ganz klar, alles, was in irgendeiner Art und Weise mit dem Fundraising-Prozess zu tun hat, mhm. hat in den meisten Fällen Prio 1 und wird als erstes erledigt. Und ganz ehrlich, so simpel ist es auch schon. Also zumindest bei mir, ich habe eine ganz klare Priorität und an der arbeite ich. Und natürlich kann man da jetzt auch nicht 300.000 Stunden am Tag dran arbeiten, ganz klar. Man hat ja auch noch andere Dinge, die irgendwie erledigt werden müssen. Aber ich bin da mittlerweile sehr rigoros. Also zum Beispiel habe ich leider in den letzten Monaten das Thema Social Media bei uns komplett schleifen lassen, obwohl es eigentlich meine Aufgabe ist. Und natürlich ist es auch wichtig, dass wir Reichweite generieren, dass wir neue Nutzer auf unsere Plattform kriegen, mhm. dass wir unser Produkt und unsere Marke präsentieren. Aber wenn es darum geht, bekomme ich jetzt ein paar hundert neue Follower oder bekomme ich vielleicht in einer absehbaren Zeit irgendwo ein externes Kapital rein, was hilft dann dem Unternehmen für diesen Moment mehr? Und dann war halt ganz klar, okay, die nächsten 2, 3, 4 Monate ist halt nichts mit täglich auf Instagram sein ja. und posten und präsent sein. Und natürlich ist es nicht gut, aber das ist dann das geringere Übel.
Ja, ja, absolut. Also die Prioritäten im Prinzip daran auszurichten, was jetzt wirklich der nächste Schritt ist, was jetzt wirklich als nächstes
ansteht. Auf jeden Fall. Und ich mache das auch so, also ich bin relativ strikt mit mir selbst, wie ich mich selbst auch so im Tag organisiere. Ich versuche immer morgens die erste Stunde einfach an Sachen zu arbeiten, die super, super dringlich sind, die auf Prio 1 sind und da schon mal was wegzumachen, was wegzuarbeiten. Das gibt einem ja auch ein super Gefühl für den Rest vom Tag.
Ja, absolut.
Und ich mache zum Beispiel auch, ich nutze die Zero-Inbox-Methode, dass ich einfach am Ende des Arbeitstages fast immer gar keine E-Mails mehr im Posteingang habe. Klappt tatsächlich fast immer, aber nicht ganz immer. Um da einfach so viel Klarheit und Freiräume zu schaffen, dass man gar nicht erst in die Versuchung gerät, abgelenkt zu werden und sich nachher im Klein-Klein aufzuhalten.
Ja, ja, ja. Nee, also absolut nachvollziehbar. Wie gesagt, ich muss mich da noch so ein bisschen, ich weiß nicht, besser strukturieren. Ich bin noch sehr, sehr unkoordiniert, unstrukturiert, wie ich meine Arbeit quasi angehe. Das, was ich dann mache, ist meistens eigentlich ganz gut, so was ich an Feedback bekomme, aber so dieses, wann mache ich was und wie setze ich Prioritäten und so weiter, das ist tatsächlich nur eine Herausforderung von mir selber, soll aber nicht Thema der heutigen Folge sein. Und was ich mir gerade nur noch als Frage gestellt habe, mal angenommen, ich wünsche euch natürlich viel Erfolg, aber mal angenommen, ihr kriegt das Kapital, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen, was passiert dann? Was wird mit Brayou passieren? Was sind die Pläne für die nächsten Monate, vielleicht sogar das nächste Jahr?
Also was ich mir wünsche, ist, dass wir einfach das Unternehmen zum Wachsen bringen können. Das heißt, wir müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen, um unser Produkt besser zu machen und dann auch, ganz wichtig, über unser Produkt reden zu können. Wir müssen Marketing machen können. Wir brauchen dafür entsprechende Budgets, um einfach Leute auf uns aufmerksam zu machen, damit sie unser Produkt nutzen können. Es bringt nichts, das beste Produkt der Welt zu entwickeln, aber keiner nutzt es und keiner weiß davon. Und auch wieder da, also so simpel ist es. Wir müssen unser Produkt besser machen. Ich glaube, das ist eine kontinuierliche Aufgabe, die wird immer bleiben, immer da sein. Und so ein Produkt entwickelt sich ja auch. Ja. Also mittlerweile weiß ich ja viel, viel mehr auch über die Bedürfnisse von unseren Nutzern und Nutzerinnen, was ich vor einem Jahr noch gar nicht wusste und muss es dann jetzt immer eben auch entsprechend umsetzen. Und dadurch ergeben sich auch ganz andere Chancen. Also wir sehen jetzt ganz andere Potenziale für Produkte, für Monetarisierungsmöglichkeiten, die wir auch in der Vergangenheit noch nicht gesehen haben. Also das müssen wir umsetzen. Und im nächsten Schritt müssen wir dazu sehen, dass Leute es auch nutzen. Also das ist eigentlich zumindest gerade in meinem Kopf alles relativ simpel. Ich glaube, die Herausforderung ist dann wirklich dann eher im Detail. Also zum Beispiel gerade natürlich das Thema Recruiting. Wie finde ich die richtigen Leute? Ja. Das ist ja in sich schon, ich glaube, da könnte man eine ganze Podcast-Serie zu machen.
Auf jeden Fall, ja.
Wie führe ich die Interviews? Wie mache ich dann das Onboarding? Alleine, wie ich den Arbeitsvertrag gestalte, macht ja auch schon viel mit so einer Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung. Ja, ne? Bin ich remote? Müssen die ins Office? Rekrutiere ich nur in Deutschland oder weltweit? Also da gibt es ja so viele Fragestellungen und da wird es dann halt eher dann wieder komplizierter, so im Kleineren.
Hundertprozentig. Melanie, erstmal vielen Dank für den ganzen Input, den du uns jetzt in den letzten Minuten gegeben hast. Ich würde mal so ein bisschen überleiten in, ich nenne es mal die finale Phase der Folge, das Thema Wickelfragen. Das geht an unseren Gästen, beziehungsweise die Zuhörer kennen es bereits. Wir stellen immer unsere drei Wickelfragen zum Ende der Episoden. Und ich würde einfach mal reinschmeißen, vorausgesetzt, du bist ready.
Ich bin ganz ready.
Du bist ganz perfekt. Okay, erste Frage. Was denkst du persönlich ist der größte Skill, den man als Gründer mitbringen sollte, um erfolgreich zu gründen?
Darf ich auch zwei sagen?
Kannst auch gerne zwei
sagen. Okay. Also ich glaube, das eine ist ein naiver Optimismus. Tatsächlich, man braucht schon einen naiven Optimismus, dass man immer wirklich an sich glaubt, dass das wirklich alles so funktionieren wird. An sich, an seine Vision, an sein Produkt, aber auch an sein Team. Da braucht man unglaublich viel Optimismus für. Und das bringt mich auch schon direkt zum zweiten Skill. Wenn dann was schief geht, darf man deswegen nicht verzagen. Also Resilienz und mit Rückschlägen gut umgehen zu können, ist das aller Wichtigste.
Ja.
Einfach zu sagen, okay, ist doof gelaufen, Krönchen richten, weiter geht's.
Ja. Ist auch etwas, was mit einem selber auch viel macht, ne? Also wenn man halt in diesen Situationen ist, wo man dann halt vielleicht mal eben von dem Markt oder von vielleicht auch selber irgendwie einen Fehler gemacht hat oder weiß ich was und sich da auf einmal rausstellt, so hey, hier ist gerade was gewaltig schiefgelaufen, das hat mir jetzt gerade keine Ahnung was gekostet und jetzt muss ich halt schauen, wie es weitergeht. Daran wächst man ja auch irgendwo am Ende des Tages.
Ja, total. Wenn ich mir jetzt angucke, was für Themen mich vor 2 Jahren noch nachts nicht haben schlafen lassen. Ist das jetzt was, wo ich mir so denke, ja, okay, doof, aber weiter geht's. Mhm. Wenn ich da überhaupt noch wirklich irgendwie bewusst mir da Zeit nehme, darüber zu reflektieren. Also man wächst total mit seinen Herausforderungen und auch mit den Rückschlägen, die man schon in der Vergangenheit gehabt hat. Und ich fürchte, das wird auch so bleiben. Also ich fürchte, die Highs werden immer higher und die Lows werden immer lower werden und die Ausschläge immer stärker. Aber man wächst da halt nur als Person dran. Und natürlich auch das Team und das Unternehmen. Auch da merkt man, wenn jetzt ein paar Sachen mal geklappt haben und eine Sache geht total schief, ist das nicht mehr so der Weltuntergang, wie wenn man noch in dieser ganz, ganz frühen Phase ist und man bekommt ein super schlechtes Feedback. Da habe ich zum Teil Tage und Wochen lang dran rumgeknabbert und darüber nachgedacht. Ja, ich bin leider ein Grübler oder eine Person, die viel grübelt. Und das hat mich dann teilweise tagelang beschäftigt und damit steht man sich ja nur selbst im Weg. Ja, das mache ich mittlerweile gar nicht mehr zum Glück. Das habe ich irgendwie ganz gut mir abtrainiert.
Hast du da irgendwie was du den Leuten vielleicht rausgeben kannst? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es noch so ein paar Grübler gibt da draußen. Kannst du irgendwas rausgeben, wie du es für dich gemanagt hast oder wie du es für dich machst?
Ich glaube, das ist gar nicht mal irgendwie sowas ganz Bewusstes an Technik, sondern ich habe mir einfach vor Augen geführt, ist das gerade produktiv, was ich hier mache?
Ja.
Also wem bringt das, wenn ich mich jetzt hier gerade fertig mache? Wem bringt das was? Das bringt niemandem was. Und wenn man sich das oft genug vor Augen führt, und da gibt es ja auch ganz viele Bücher und Podcasts und sonstiges zu, also zumindest bei mir jetzt dann zu irgendwann zum Umdenken geführt. Und das andere Thema, das ist tatsächlich ein sehr konkreter Tipp, einfach so Dinge zu machen wie Journaling oder sich ein 6-Minuten-Tagebuch zu kaufen. Kennst du das?
Ja, ich habe es sogar zu Hause.
Ja, also das ist halt einfach wirklich super, um dann zumindest abends mal den Kopf frei zu kriegen. Weil bei mir ist es auch so, sobald ich was handschriftlich aufschreibe, ist es irgendwie aus dem Kopf raus.
Ja.
Dann grübelt man nicht mehr so darüber nach und ja, das hilft. Und das braucht man auch. Also,
ja. Vor allem, wenn viel passiert.
Ja.
Also auch, ich glaube, das ist, oder zumindest ist es bei mir auch so, nochmal so ein Recap zu machen von dem, was passiert ist, hilft halt auch nochmal. Ich finde, man zieht sich dann so ein bisschen raus und sieht die Situation so aus der dritten Person und nicht mehr aus der ersten, wie den Tag über sozusagen. Und
richtig, richtig gut wird man, wenn man das nicht nur macht bei Dingen, die schlecht passiert sind, damit man weniger darüber grübelt, sondern richtig gut wird man, wenn man das auch macht bei den Dingen, wo man richtig gute Leistung gebracht hat und sich da nochmal so in die Vogelperspektive holt und das analysiert, weil dann wird das viel einfacher, das zu wiederholen.
Ja. Wenn man, ja, absolut. Vollkommen richtig. Das ist ein richtig guter Punkt. Wir haben gerade gesagt, die Highs werden immer higher, die Lows werden immer lower. Und in diesem Sinne leite ich mal über zur zweiten Frage. Bezogen auf das Thema Lows, was war denn dein persönlicher größter Fail in deiner bisherigen Karriere?
Also da gibt es tatsächlich super, super viele. Ich glaube allerdings der größte im Sinne von der mir am meisten Energie und Zeit und Geld gekostet hat, ist der, dass ich viel zu spät den Entschluss gefasst habe, Vollzeit ins Unternehmerinnentum reinzugehen. Das hätte ich doch schon mal ein Jahr oder vielleicht auch anderthalb früher tun sollen.
Ist das etwas, ich meine klar, du sagst das jetzt so, okay, hätte ich machen sollen, aber ist es etwas, was dich, wo du selber sagst, man hat ja so Sachen, die passieren in der Vergangenheit, sage ich mal, da sagt man dann so, ja, aber war irgendwie auch gut, dass ich das so gemacht habe.
Ja, stimmt. Klar, alles hat natürlich auch immer gute Seiten.
Absolut, absolut. Ist das etwas, wo du sagst, wenn ich jetzt theoretisch nochmal von vorne anfangen könnte, würde ich diese anderthalb Jahre safe nehmen und quasi aus der, also früher reinstarten, oder ist es etwas, wo du sagen würdest, nein, das hatte schon seinen Grund, warum ich die anderthalb Jahre gemacht habe, und wenn ich es jetzt noch machen würde, ich würde es, glaube ich, wahrscheinlich wieder so machen, aus Grund XY.
Nee, ich würde es nicht wieder so machen. Das ist tatsächlich eine der ganz wenigen Sachen, wo ich sage, ich glaube, das würde ich anders machen. Okay. Es ist jetzt auch nicht der Weltuntergang gewesen, so nicht, aber weil man einfach so viel Zeit in dieses Gründungsprojekt reinsteckt, aber natürlich immer viel zu wenig Zeit hat. Ja. Das hat mich innerlich total stark zerrissen. Du hast nie Feierabend, hast du eh nicht, wenn du gründest, aber da fand ich es noch mal krasser tatsächlich, weil die To-Do-Liste immer zu lang war, man hat dann auch im Job vielleicht nicht mehr so performt, wie man es eigentlich von sich gewohnt war. Und letztendlich, auch wenn man sich das monetär mal durchrechnet, wenn man früher im Unternehmerinnentum erfolgreicher gewesen wäre oder früher da schnellere Schritte gemacht hätte, würde sich das auch eher auszahlen, weil letztendlich hat man nichts davon, dass man irgendwo 25, 30 Stunden, also Nahvollzeit, einen Bürojob macht, um irgendwie ganz gut über die Runden zu kommen. Das lohnt sich finanziell nicht. Entweder hätte ich in meiner Unternehmensberaterin-Karriere bleiben sollen, das wäre auch sehr gut gewesen, aber oder sagen, klar, jetzt wird gegründet und jetzt fahren wir erstmal das Einkommen auf Null oder ich finanziere mich aus anderen Quellen. Das wäre tatsächlich besser gewesen. Auch so von der eigenen Entwicklung her, weil man ist ja weder Fisch noch Fleisch. Man ist ja irgendwo in diesem sicheren Hafen des Angestelltenseins. Auch wenn man so auf Events geht, wird man auch nicht so hundertprozentig ernst genommen, auch nicht von potenziellen Geschäftspartnern. Aber man ist auch nicht so richtig in dieser Selbstständigkeit. Das würde ich tatsächlich für Startup-Gründungen immer abraten. Das ist was anderes, wenn man jetzt nebenbei so freiberuflich was machen möchte, das geht ganz gut, aber nicht, wenn man ein echtes Startup gründen möchte.
Sehr, 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 sehr guter Punkt. Ich muss da tatsächlich auch so, hab so meine eigenen Gedanken auch zu dem Thema tatsächlich, weil ich mich jetzt mit dem Studium, was ich jetzt gerade mache, beziehungsweise der Tätigkeit, die daneben halt läuft, weil ich mache das Ganze dual, das heißt, ich arbeite quasi fulltime und mache das Studium halt dazu.
Habe ich auch gemacht.
Ja?
Ja, meinen Bachelor habe ich so gemacht.
Sehr, sehr geil, ja, ich mache es auch gerade, meinen Bachelor. Und quasi dann, mein Plan ist halt irgendwie so in diese Richtung, das größer zu machen und so weiter und das eigenes aufzubauen. Und ich habe mir halt auch den Entschluss gefasst, so hey, ich weiß nicht, ich probiere es jetzt erstmal so parallel zu machen, so gut es geht. Und schaue dann einfach, wo mich das hinführt. Und wenn ich halt merken sollte, ich brauche die Zeit, ich brauche die Kapazität, es klappt nicht, dann switche ich auf Fulltime um. Und guter Punkt, den du eben angesprochen hast. Guter
okay,
Punkt.
Ja, können wir auch gerne nachher nochmal weiter drüber sprechen.
Super gerne.
Wenn du schon dual studierst, dann kennst du die Herausforderung ja schon.
Ja, vor allen Dingen, ist richtig. Können wir gleich gerne nochmal drüber quatschen. Ansonsten würde ich tatsächlich noch eine Frage stellen, die sich jetzt gerade auf das Thema Fail bezieht. Und zwar, würdest du von dir selber sagen, du hast eben gesagt, du bist ein Grübler, würdest du von dir selber sagen oder würdest du sagen, du bist selbstkritisch, du kritisierst dich auch selber oder grübelst du nur?
Nee, ich kritisiere mich sehr viel selbst. Ich bin selbst meine größte Kritikerin, ja.
Ist das etwas, was förderlich für dich ist oder was dich eher teilweise auch vielleicht an Sachen hindert?
Beides. Ein eindeutiges Beides. Nein, ganz klar. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Skill und auch so die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Ne? Mhm. Wo war ich gut in einem Meeting? Wo habe ich nicht so gut performt? Und warum ist das auch so? Wie kriege ich das beim nächsten Mal besser hin? Das ist unfassbar wichtig. Ich versuche das auch bei uns im Team einfach auch als, als Ritual fast irgendwie zu etablieren, dass man nach jedem Meeting sagt, komm, kurz 2 Minuten Feedback, was lief gut, was lief nicht gut, was machen wir beim nächsten Mal anders.
Ja.
Das ist super, super wichtig. Wenn man allerdings so stark immer über sich selbst nachdenkt und zweifelt und da in so eine negative Gedankenspirale reinkommt, ist das überhaupt nicht förderlich. Und das kann ich mittlerweile gut abstellen. Wenn ich merke, dass ich da in diese negative Gedankenspirale reinrutsche, das passiert mir auch immer noch wieder. Aber das hilft nicht. Überhaupt nicht. Ich bin ein großer Freund davon, Stärken zu stärken.
Ja.
Und deswegen braucht man auch eine Selbstreflexion, weil man halt wissen muss, was sind meine Stärken und wie kann ich die dann noch weiter ausbauen. Aber wenn man sich jetzt nur fertig macht, wenn man irgendwo einen Skill nicht hat, weil man vielleicht was Falsches gesagt hat in einem Meeting, das bringt nichts.
Nee,
weitermachen, nach vorne gucken.
Absolut. Sich nicht zu sehr damit aufhalten quasi. Es trotzdem kurz vor Augen führen, aber dann auch wieder gehen lassen sozusagen. Ne? So ein so ein ganz eindeutiges Beides.
Ja, so ein ganz eindeutiges Beides. Es gibt ja auch so diese Metapher, die man so im Achtsamkeitstraining oft hat. Das ist Gedanken wie Wolken am Himmel, halt, ja. Die sind halt da, ja. Aber die ziehen halt auch weg. Und dann sind sie irgendwo anders und dann ja. Sieht man sie nicht mehr und das ist auch gut gewesen. Trotzdem war halt die Wolke trotzdem da.
Ja.
Die ziehen halt weiter. Und so negative Gedanken muss man halt auch einfach so weiterziehen lassen wie eine Wolke.
Schöner hätte man es nicht sagen können. Vielen Dank dafür. Damit leite ich einfach mal über zu unserer dritten Wickelfrage, die gar keine Frage ist. Ein Buchtipp von deiner Seite oder eine Videoempfehlung oder irgendetwas, was du den Leuten daraus geben möchtest?
Ich habe tatsächlich zwei Tipps. Ja. Der eine Tipp kam mir gerade im Gespräch, weil wir darüber gesprochen haben, wie man sich selbst gut organisiert. Und da gibt es ein herausragendes Buch von Adam Grant, das heißt Originals. Da geht es darum, warum Menschen, die viel prokrastinieren, viel kreativer sind. Das Buch ist großartig, das kann ich jedem sehr empfehlen, der oder die vielleicht auch an seiner eigenen Kreativität und Innovationsfähigkeit arbeiten möchte. Und ansonsten höre ich sehr, sehr gerne den Baby Gut Business Podcast von Ann-Christine Schmitz.
Mhm.
Alles auch schon so im Bereich Marketing, super.
Habe ich auch schon sehr, sehr viel Positives von gehört, muss ich sagen. Ich habe Adam Grant, um nochmal kurz den Kontext dazu zu ziehen, bis jetzt nur Geben und Nehmen habe ich von ihm gelesen. Das fand ich auch ein sehr, sehr spannendes Buch, kann ich auch nur empfehlen. Geht so ein bisschen in die Richtung, welche Person, also es gibt so diese klassischen Nehmer, die so sagen, weiß ich nicht, du bist in einem Businessgespräch, sage ich mal, und sagst jetzt, okay, was kann ich rausholen für mich, so was geht für mich und keine Ahnung was. Da gibt es die Tauscher, die sagen dann so, okay, derjenige gibt mir das, dann gebe ich ihm dies und das ist alles wieder auf einer Waage. Und dann gibt es die Geber, die halt sozusagen, die halt dann sagen, okay, ich gebe dir das einfach, irgendwann kommt vielleicht was zurück, alles gut, ne, nimm erstmal, das kriegen wir schon hin, so nach dem Motto. So diese drei Charaktere gibt er und er kategorisiert die halt und gibt dann in seinem Buch Tipps dazu oder die Auskunft darüber, warum es so ist, dass die erfolgreichsten Menschen, was würdest du schätzen von diesen drei Gruppen, welche sind die erfolgreichsten?
Ich wusste, dass die Frage kommt. Wahrscheinlich die Tauscher oder die Geber?
Die Tauscher oder die Geber?
Ja.
Also ich fange mal unten an. Die unerfolgreichsten Menschen sind die Geber.
Wirklich?
Danach kommen die Nehmer, dann kommen die Tauscher und dann kommen wieder die Geber. Und in dem Buch geht es darum, was der Unterschied zwischen den oberen und den unteren Gebern ist.
Ah, interessant. Das muss ich auch lesen.
Ist ein sehr, sehr gutes Buch. Nur kurz den Kontext, weil ich Adam Grant wirklich als einen der schlauesten Menschen, die ich kenne, also nicht schlau im Sinne von Uni, sondern einfach mit der Weltanschauung, die er hat.
Ja, das ist fantastisch. Auch ein
Riesentyp.
Das Buch gibt es auch quasi als 20 Minuten oder 15 Minuten TED-Talk, also mit den Key Insights daraus. Ist unterhaltsam und super für einen selbst, um sich auch wirklich weiterzuentwickeln.
Sag nochmal bitte den Titel.
Originals.
Originals von Adam Grant. Werde ich mir auf meine Amazon-Einkaufsliste packen. Ich habe so eine Liste für alle meine Bücher, die ich mir noch holen möchte. Genau, so viel dazu.
Die habe ich auch übrigens, ja. Nicht auf Amazon, aber.
Stark, ja. Man braucht immer so eine Liste. Da kommen dann immer die guten Titel drauf. Nice. Okay, das waren die drei Wickelfragen. Die hast du super beantwortet.
Yay.
Und damit hast du dich qualifiziert für unsere 59 Sekunden, unseren 59 Sekunden Werbeblock. Ich zähle jetzt gleich. Wenn du mir sagst, dass du ready bist, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, Daumen hoch, zähle ich runter und dann hast du 59 Sekunden. Von daher 3, 2, 1 und bitte.
Für den Werbeblock sage ich erstmal großes Danke. Das ist ein super nette Gespräch und im nächsten Schritt möchte ich nochmal ganz kurz Werbung dafür machen, dass wir Leute einstellen. Wir suchen gerade Menschen, die uns im Bereich Business Development, im Bereich PR, im Bereich Software Development und im Bereich Social Media Marketing unterstützen wollen. Join.com. Da findet ihr alles. Und ansonsten macht unser Fit-Quiz und findet mit uns endlich bequeme BHs.
Nice.
Dann.
Sehr cool. Melanie, vielen Dank, dass du heute da warst, dass du das alles mit uns geteilt hast und dass du den Leuten da draußen mal so ein Gefühl gegeben hast, wer du bist, was so hinter Brayu steckt und wie ihr das ganze Thema Startup und Business betrachtet. Und ja, von meiner Seite gibt es eigentlich keine Fragen mehr. Ich bin wunschlos glücklich.
Wie geht's dir? Mir ist warm.
Dir ist warm.
Mir ist warm.
Hier oben ist es warm. Das werden wir jetzt gleich ändern. Von daher leite ich jetzt auch relativ schnell aus. Euch da draußen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir wünschen euch bei egal was ihr gerade tut, noch ganz viel Erfolg. Macht's gut und wir hören uns wieder in der nächsten Folge vom Wickeltisch Startup Podcast. Bis dahin, ciao.
Wickeltisch, der Startup Podcast.